Hallo zusammen, mein Name ist Max. Und das alles passierte im Jahr 2002, ein Jahr, von dem ich dachte, es würde ziemlich normal verlaufen. Ich bin Polizist in einer kleinen, ruhigen Stadt in Maine. Damals war ich 27 Jahre alt und mein Leben war nichts Besonderes, worüber man schreiben könnte. Das war es nie und das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ich verbrachte meine Tage meist damit, kleinere Streitereien zu lösen, auf denselben Straßen zu patrouillieren und Kaffee in dem kleinen Café gegenüber der Polizeiwache zu trinken, wo jeder mich kennt. Ich habe früh geheiratet und war zu dieser Zeit seit 5 Jahren mit meiner Frau Irma verheiratet. Wir hatten 2 Kinder, Leo und Ava, die für mich das Wichtigste im Leben sind. Meine Stadt ist nicht gerade ein Ort voller Überraschungen und das war sie damals auch nicht. Es ist eher ein Ort, an dem die Leute ihrem Alltag nachgehen und alles war ruhig, bis plötzlich Dinge aus dem Ruder liefen. Zuerst erhielt ich einen Hinweis auf eine vermisste Person, etwas, das in dieser Gegend, umgeben von Wäldern, nicht unüblich ist. Manchmal verlaufen sich Menschen, aber der Anruf, den ich erhielt, kam von Mrs. Perkins, die allein in einem kleinen Haus am Stadtrand lebte. Ihr Sohn Christopher, ein Bauarbeiter, war seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen und sie machte sich große Sorgen. Christopher war bekannt dafür, oft auf Sauftouren zu gehen, aber er kam immer betrunken, aber wohlbehalten nach Hause. »Max, kannst du Chris für mich finden?«, fragte Mrs. Perkins. Ihre Stimme klang verzweifelt. »Natürlich, ich werde an seinen üblichen Orten nach ihm suchen und ihn selbst zu dir bringen.« »Keine Sorge«, antwortete ich, schnappte mir meine Schlüssel und machte mich auf den Weg. Sobald ich ihr Haus verlassen hatte, begann ich nach Mrs. Perkins Sohn zu suchen. Ich ging zu all seinen üblichen Orten, die Bar in der Innenstadt, die Baustelle und sogar das Motel, wo er manchmal übernachtete, aber nichts, keine Spur von Chris. Auch seine Arbeitskollegen hatten ihn nicht gesehen, was ziemlich merkwürdig war. Allerdings erzählten sie mir, dass er sich in letzter Zeit seltsam verhalten hatte, als ob er paranoid wäre, dass ihn jemand beobachte. Wahrscheinlich war das nur der Alkohol, dachte ich, aber ich beschloss, weiter nachzuforschen. Leider musste ich an diesem Tag ohne Christopher und ohne Antworten zu Mrs. Perkins zurückkehren. Die Tage vergingen und bald war eine Woche vergangen, ohne dass es Neuigkeiten von Christopher gab. Seine Mutter wurde zunehmend nervöser und verzweifelter und ich ebenso. Es war einfach zu seltsam, dass jemand spurlos verschwand. In unserer Stadt passierte so etwas einfach nicht. Eines Nachts erhielt ich einen Anruf von Edward, meinem Partner bei der Polizei. »Max, du musst das sehen«, sagte er mit ernster Stimme. »Komm zur Freddy Farm und triff mich dort.« Die Freddy Farm war ein altes, verlassenes Farmhaus am Stadtrand und ein Ort, zu dem sich die Jungs gegenseitig herausforderten, hinzugehen. Es war Halloween, als ich mich entschied, dorthin zu fahren, um zu sehen, was mein Kollege mir zeigen wollte. Mit den Scheinwerfern, die die Dunkelheit durchbrachen, sah ich Edward, der draußen an seiner Autotür lehnte. »Was ist los?«, fragte ich, als ich aus dem Auto stieg. »Du musst es selbst sehen«, sagte er und führte mich ins Gebäude. Sobald ich die wackelige alte Tür überschritten hatte, wurde mein Geruchssinn von einem seltsamen, modrigen Aroma mit einem Hauch von etwas Metallischem getroffen, das sofort meine Haut kribbeln ließ. Dann leuchtete Edward mit seiner Taschenlampe auf den Boden und dort sah ich es, einen dunklen Fleck, groß und beängstigend, der in das Holz eingesickert war. »Mein Gott«, murmelte ich, während mein Herz zu rasen begann. »Wer zum Teufel ist das?«, und fragte ich meinen Partner. »Keine Ahnung«, antwortete er, »aber es muss ziemlich frisch sein, höchstens einen Tag alt.« Dieser beunruhigende Fund alarmierte uns sofort. Wir durchsuchten das Gebäude von oben bis unten, fanden jedoch nichts anderes, keine Leichen, keine Hinweise, keine Spuren von Gewalt, nur diese riesige Blutlache. Da wir alleine nichts finden konnten, riefen wir Verstärkung aus dem Bezirk. Bevor ich mich versah, war der Ort voller Forensiker, aber auch sie fanden nicht viel. Es schien, als hätte jemand sein Bestes getan, um den Tatort zu säubern, aber aus irgendeinem Grund das Blut zurückgelassen. Mit der Zeit begannen weitere Menschen zu verschwinden. Zuerst war es Clara, die Kellnerin im Café. Dann Angus, ein älterer Mann, der allein in seinem Haus nur ein paar Blocks von Clara entfernt lebte. Jeder Fall wurde immer seltsamer, immer ohne Anzeichen eines Kampfes und ohne Zeugen. Sie waren einfach verschwunden. Die Stadt war nervös und natürlich hatte auch meine Frau Angst. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber die Wahrheit war, dass ich ebenfalls Angst hatte, vor allem um unsere Kleinen. Eines Nachts, während ich auf Streife war, erhielt ich einen Anruf von Irma. »Max, du musst kommen, da ist jemand draußen«, flüsterte sie. Ihre Stimme zitterte und war kaum hörbar. »Ich sehe einen Schatten in der Nähe der Scheune und ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Der Mond schien hell und warf unheimliche Schatten auf den Hof. Als ich mich näherte, hörte ich ein Knarren und ein leises Rascheln. Dann öffnete ich die Tür und richtete das Licht in die Dunkelheit. »Wer ist da?« rief ich, versuchte festzuklingen, obwohl die Angst mich verschlang. Es war still, aber dann erschien eine Gestalt, ein schmutziger, abgemagerter Mann mit wilden Augen. Er war nur noch Haut und Knochen, gekleidet in zerrissene, blutbefleckte Kleidung. »Christopher?« fragte ich fast ungläubig. »Hilf mir, er kommt«, murmelte er mit heiserer Stimme. »Wer kommt?« fragte ich vorsichtig und näherte mich ihm. Aber bevor er antworten konnte, brach er auf dem Boden zusammen. Ich rief sofort einen Krankenwagen, und als Chris im Krankenhaus ankam, war sein Zustand kritisch, aber er war am Leben. Als er schließlich wieder zu sich kam, erzählte er eine erschreckende Geschichte. Christopher sagte, er sei von einem Mann entführt worden, den er den Sammler nannte. Dieser Mann hielt Menschen gefangen in einer Art Bunker, tief im Wald vergraben. Er gab ihnen gerade genug zu essen, um zu überleben, bis er sie erntete, wie Chris es beschrieb. Laut Chris hatte er das Glück, rechtzeitig zu entkommen. Als ich dem Bezirkssheriff alles berichtete, wurde sofort eine Suchaktion organisiert. Meine Kollegen und ich verbrachten Tage damit, den Wald zu durchkämmen, fanden aber nichts. Die Verschwinden gingen weiter und die Panik in der Stadt nahm zu. Es fühlte sich an wie ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gab. Das Wissen, dass da jemand lauerte, der uns immer einen Schritt voraus war. Eines Abends war ich zu Hause und versuchte, mit Irma und den Kindern zu entspannen, als plötzlich der Strom ausfiel. Die plötzliche Dunkelheit war beunruhigend, aber ich begann schnell nach meiner Taschenlampe zu suchen. Plötzlich klingelte das Telefon und mein Herz begann zu rasen. »Max, hier ist Edward. Du musst sofort zur Wache kommen«, sagte er. Seine Stimme klang angespannt. Ich schnappte mir die Schlüssel, nachdem ich aufgelegt hatte, und sagte Irma, sie solle das Haus absichern und auf keinen Fall hinausgehen. Dann fuhr ich in Eile zur Polizeiwache. Als ich ankam, sah ich Edward mit einem Ausdruck im Gesicht, den ich nie vergessen werde. »Wir haben ihn«, sagte er. »Wen?« fragte ich ungläubig. »Den Sammler«, antwortete er. »In der alten Steinbruchanlage. Du wirst es nicht glauben, Max. Aber trotz allem, was wir bereits wussten, war nichts, was wir uns vorgestellt hatten, so schrecklich wie das, was wir dort vorfanden. Als wir in den Bunker hinabstiegen, fanden wir all die vermissten Menschen aus der Stadt, einige lebendig, andere nicht. Der Anblick war erschütternd und grotesk. Es fiel mir schwer, aufrecht zu bleiben. Die Überlebenden waren abgemagert, fast nicht wiederzuerkennen. Überall lagen Essensreste und Fäkalien. Am schockierendsten war jedoch, dass die halbverwesten Leichen der Verstorbenen in mehreren Ecken verstreut lagen. Einige der Körper waren aufgeschnitten und ihre Knochen fehlten. Das war das Abscheulichste und Makaberste, das ich je gesehen habe. Der Sammler selbst war dort. Es war ein Mann mittleren Alters mit einem ausdruckslosen Gesicht und einer unheimlichen Ruhe. Er leistete keinen Widerstand bei der Festnahme und sagte kein Wort. Nur ein kaltes, leeres Lächeln lag auf seinem Gesicht, als wir ihm Handschellen anlegten und ihn zur Polizeiwache brachten. Die nächsten Wochen wurden zu einem Strudel aus Berichterstattern, endlosen Fragen und Untersuchungen. Glücklicherweise konnten alle Überlebenden, die gerettet wurden, sich erholen, während die Leichen der Verstorbenen eingeäschert wurden. Die Angehörigen hatten selbst zugestimmt, dass dies der beste Weg sei, nachdem wir ihnen die entsetzlichen Umstände, unter denen die Leichen gefunden wurden, erklärten, ohne allzu explizit zu sein. Die Stadt versuchte, das Geschehene zu verarbeiten, so gut es ging. Die Warnung und der Schock blieben, doch mit der Zeit kehrte eine Art von Normalität zurück. Für Christopher und die anderen Überlebenden würde der Weg jedoch länger und schwieriger sein. Der Sammler, dessen richtiger Name ich hier nicht nennen möchte, entführte Menschen und ließ sie hungern, um sie extrem abzumagern. Dann ermordete er sie, öffnete ihre Körper und sammelte ihre Knochen in einem Keller in seinem Haus. Dieses Haus war weit entfernt vom Dorf, tief im Wald versteckt. Der Mann lebte in der Stadt, verließ sein Haus aber fast nie, sodass niemand ihn wirklich kannte. Der Sammler wurde vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Der Schrecken, den er in unserer Stadt verursacht hat, wird nie vergessen werden. Aber zumindest habe ich die Gewissheit, dass er nie wieder jemanden verletzen kann. Das passierte mir im Jahr 2008, als ich Polizist in einer ruhigen kleinen Stadt im Norden Kaliforniens war. Aber bevor ich zu den Einzelheiten komme, gebe ich Ihnen ein bisschen Kontext zu mir. Ich bin jemand, der gerne einen guten Cheeseburger und ein gutes Bier genießt. Ich bin ein Giants-Fan, seit ich in dieser Gegend aufgewachsen bin, und ich ging auf eine Highschool, die nur ein paar Meilen von der Polizeistation entfernt war. Ich dachte immer, dass ich wie mein Vater Schreiner werden würde, aber das Leben führte mich auf einen völlig anderen Weg. Ich mag die Ruhe und Vorhersehbarkeit einer Routine, aber ab und zu genieße ich auch ein bisschen Adrenalin. Dieser Tag begann wie jeder andere. Ich war mitten in meiner Schicht und patrouillierte in meinem zugewiesenen Streifenwagen durch die Straßen. Die Stadt hatte ihre typische ruhige und entspannte Atmosphäre, die einen denken ließ, dass in einem solchen Ort nichts Schlimmes passieren könnte. Die frische Luft roch nach Kiefern und frisch geschnittenem Gras. Das war die Art von Ort, an dem jeder jeden kannte und das größte Verbrechen in der Regel eine Kneipenschlägerei oder ein Teenager war, der irgendwo Graffiti sprayte, wo er es nicht sollte. Gleich nach dem Mittagessen bekam ich einen Anruf über eine vermisste Person. Das überraschte mich wirklich, da Fälle von vermissten Personen in dieser Gegend selten waren. Normalerweise bedeutete das, dass ein Teenager beschlossen hatte, ohne jemandem Bescheid zu sagen, einen Roadtrip zu machen, oder dass ein Betrunkener eine Sauftour gemacht und es nicht nach Hause geschafft hatte. Aber aus irgendeinem Grund fühlte es sich dieses Mal anders an. Der Anruf kam von einer Frau namens Carmen Mendes, die ursprünglich aus Mexiko stammte und Stammkundin im örtlichen Restaurant war. Sie war in Panik und behauptete, dass ihr Mann Frank nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Frank war ein pensionierter Feuerwehrmann, ein starker, robuster Mann in seinen 60ern, bekannt und beliebt bei allen. Er war am Vorabend spazieren gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich beruhigte Carmen und versprach ihr, mein Bestes zu tun. Danach fuhr ich sofort zu ihrem Haus, um weitere Informationen zu sammeln. Als ich ankam, war sie ziemlich aufgelöst. Sie lief nervös hin und her und rang ihre Hände. Ich versuchte, sie zu beruhigen, indem ich sie nach Franks Gewohnheiten und allem Ungewöhnlichen fragte, das ihr aufgefallen sein könnte. Sie erzählte mir, dass er gerne in den Wäldern hinter ihrem Haus spazieren ging, einem friedlichen Ort mit Wegen, die zum Fluss führten. Ich wusste sofort, dass dies der erste Ort war, an dem ich suchen sollte, und machte mich auf den Weg. Der Wald war dicht und verwachsen, ein Ort, an dem man sich leicht verirren konnte, wenn man nicht aufpasste. Vorsichtig ging ich die Pfade entlang, rief Franks Namen und hoffte, dass er einfach gestürzt war und Hilfe brauchte. Doch je tiefer ich ging, desto unheimlicher wurde die Atmosphäre. Der Wald war zu still, keine Vogelgeräusche, kein Rascheln der Blätter, nichts. Es war, als hätte der Wind aufgehört zu wehen und der gesamte Wald wäre in Stille gehüllt. Nach ein paar Stunden ohne ein Lebenszeichen von Frank rief ich über Funk nach Verstärkung. Mein Partner Liam Harkin kam kurz darauf mit ein paar weiteren Beamten an. Liam war ein großer Kerl und hatte immer einen Witz auf Lager, was seine Anwesenheit in einer angespannten Situation wie dieser beruhigend machte. Wir breiteten uns aus, um mehr Boden abzudecken, aber nichts. Es war, als wäre Frank vom Erdboden verschluckt worden. Als die Nacht hereinbrach, mussten wir die Suche abbrechen und planten, sie bei Tagesanbruch fortzusetzen. Ich ging nach Hause, konnte aber kaum schlafen. Mein Kopf kreiste unaufhörlich, während ich jeden einzelnen Schritt durchging und nach einem Detail suchte, das ich vielleicht übersehen hatte. Am nächsten Tag kehrten wir mit einem K9-Team in den Wald zurück. Die Hunde nahmen Franks Spur in der Nähe des Pfades auf, doch sie verloren sie wieder, als wir zum Flussufer kamen. Dort fanden wir seinen Hut und eine Taschenlampe, aber keine weiteren Hinweise. Es ergab keinen Sinn. Frank kannte diese Wälder wie seine Westentasche. Er wanderte nie weit und es gab keine Anzeichen für einen Kampf oder irgendetwas, das auf Gewalt hindeutete. 5 Tage vergingen und Frank war immer noch verschwunden. Die Stadt war in Aufruhr. Alle spekulierten und flüsterten Theorien. Einige sagten, er habe einen Herzinfarkt erlitten und sei in den Fluss gefallen, aber die Taucher fanden nichts. Andere vermuteten, dass vielleicht ein wildes Tier ihn angegriffen hatte, doch es gab keine Spuren von Fußabdrücken, Blut oder Kleidung, die das bestätigt hätten. Franks Verschwinden blieb ein vollständiges Rätsel. Natürlich gab es auch jene, die es auf eine Alien-Entführung oder etwas Übernatürliches zurückführten. Es war schließlich Kalifornien und Hollywood hatte tief in die kollektive Fantasie eingegriffen. Die Wahrheit ist, dass ich es nicht loslassen konnte. Es nagte an mir und ich verbrachte alle meine freien Stunden damit, die Wälder zu durchkämmen, auf der Suche nach irgendeiner Art von Antwort. Doch eines Abends, gerade als die Sonne unterging, stieß ich auf etwas Seltsames. Eine Lichtung tief im Wald, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. In der Mitte stand eine alte, verlassene Hütte, fast vollständig überwuchert von Unkraut und Moos. Es war sehr merkwürdig, denn ich hatte diesen Ort noch nie bemerkt und ich glaube nicht, dass jemand anderes wusste, dass er existierte. Die Hütte musste sehr alt sein, denn der Verfall war offensichtlich. Die Fenster waren zerbrochen und sie sah aus, als sei sie seit Jahren unbewohnt. Vorsichtig näherte ich mich, die Hand an meiner Waffe. Ich öffnete die Tür, die laut knarrte und die Stille durchbrach. Die Luft im Inneren war muffig und feucht, während Staubpartikel im Licht tanzten, das durch die Fenster hereinfiel. Ich fand ein Bett aus Stroh, einen Tisch mit alten Essensdosen und einen Stapel vergilbter Zeitungen. Als ich sie durchblätterte, bemerkte ich, dass sie aus den späten 1980er Jahren stammten und alle von vermissten Personen berichteten. Mein Herz schlug schneller, als ich jeden Artikel las. Alle erzählten die gleiche Geschichte. Jemand war im Wald verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Ich machte ein paar Fotos mit meinem Handy und eilte zurück zur Station, mein Kopf voller Gedanken. Natürlich zeigte ich die Bilder Liam und dem Chef, aber sie sahen keine Verbindung. Der Chef zuckte mit den Schultern und meinte, es sei wahrscheinlich nur ein altes Einsiedlerversteck. Doch ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass hier etwas Dunkles vor sich ging. Ein paar Nächte später entschied ich mich, zur Hütte zurückzukehren, diesmal besser vorbereitet. Ich nahm eine Taschenlampe, meine Waffe und vor allem bewaffnete ich mich mit großer Entschlossenheit. Der Wald war unheimlich still, als ich mich der Lichtung näherte. Meine Taschenlampe flackerte und warf Schatten, die sich zu bewegen schienen, als hätten sie ein Eigenleben. Die Hütte war genauso, wie ich sie verlassen hatte, doch diesmal fiel mir ein Detail auf, das ich zuvor übersehen hatte. Ein Teppich auf dem Boden, der teilweise eine Luke verdeckte. Sofort zog dies meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ich schob den Teppich beiseite und öffnete die Luke. Darunter befand sich eine Holztreppe, die in die Dunkelheit hinabführte. Die Luft darunter war kalt und feucht. Mit meiner Taschenlampe leuchtete ich hinunter, aber das Licht reichte kaum aus, um das Ende zu erhellen. Ich stieg vorsichtig die Treppe hinunter, meine Schritte hallten in dem engen Tunnel wieder. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich der Tunnel in einen größeren Raum und was ich dort sah, ließ mein Blut gefrieren. Die Wände waren bedeckt mit Fotos und Zeitungsausschnitten von vermissten Personen, darunter auch Frank. In der Mitte des Raumes stand ein Stuhl und darauf saß Frank, gefesselt und geknebelt, aber lebendig. Seine Augen weiteten sich vor Schock und Erleichterung, als er mich sah. Ich rannte zu ihm, zerriss schnell die Seile, die ihn gefangen hielten, und half ihm aufzustehen. Er war schwach und dehydriert, brachte aber ein leises Danke hervor. Wir eilten den Tunnel zurück, so schnell er konnte. Als wir aus der Hütte kamen, hörte ich ein Geräusch hinter uns. Ich drehte mich um und sah einen Mann in der Tür stehen. Er war groß und dürr, mit einem verwahrlosten Bart und durchdringenden, wilden Augen. Seine raue, bedrohliche Stimme ließ mich erschaudern, als er näher kam. Ich zog meine Waffe und richtete sie auf ihn. »Bleiben Sie zurück«, warnte ich ihn, meine Stimme so ruhig wie möglich, obwohl das Adrenalin durch meinen Körper strömte. Doch der Mann lachte nur, ein eiskaltes, gruseliges Lachen. »Glaubst du wirklich, du kannst mich aufhalten?« schrie er und stürzte sich auf uns. Ich feuerte ein paar Schüsse ab und das Echo hallte durch den Wald. Der Mann fiel zu Boden und hielt sich sein Bein. Ich wartete nicht, um zu sehen, ob er wieder aufstehen würde. Stattdessen half ich Frank, ins Auto zu steigen, während ich die Zentrale über Funk alarmierte und die Situation meldete. Dann fuhren wir so schnell wie möglich in die Stadt. Frank wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sich innerhalb weniger Tage vollständig erholte. Der Mann, der sich als Ronald Graham identifizierte, stellte sich als Obdachloser mit einer langen Geschichte psychischer Probleme heraus. Er wurde verhaftet und wegen mehrfacher Entführung und Mordes angeklagt. Er gestand, Frank und 10 andere Personen im Laufe von mehr als 20 Jahren entführt zu haben. Doch das Erschreckendste war der Grund dafür. Der Mann hielt seine Opfer in dieser alten Hütte gefangen, bevor er sie tötete, zerstückelte und als Nahrung verwendete, als wären sie Beute, die er gejagt hatte. Die Stadt war schockiert von den Nachrichten. Die Menschen begannen, ihre Türen vorsichtiger zu verschließen, und der Wald wurde zu einem Ort, den alle mieden. Für mich war es ein Segen, Frank zurückzubringen, aber alles, was danach aufgedeckt wurde, hinterließ bei mir ein tiefes Gefühl von Unbehagen und Schock. Ich fragte mich oft, wie es möglich war, dass dieser gestörte Mann über 20 Jahre hinweg solche Gräueltaten begehen konnte, ohne jemals gefasst zu werden. Bis heute patrouilliere ich weiter auf den Straßen und genieße hin und wieder einen guten Cheeseburger und ein kaltes Bier. Doch ein Teil von mir ist immer angespannt, immer auf der Hut. Der Wald hat vielleicht sein dunkelstes Geheimnis preisgegeben, aber die Narben, die dieser grausige Fund hinterlassen hat, bleiben bestehen. Vor ein paar Jahren bekam ich eine Beförderung und beschloss, dass es an der Zeit war, in eine neue Wohnung zu ziehen. Meine alte Wohnung war voller Probleme und ich wusste, dass ich sie hätte besser überprüfen sollen, bevor ich eingezogen war. Als ich also begann, nach einem neuen Zuhause zu suchen, wurde ich bei meinen Fragen ein wenig gründlicher. Eines Tages fragte ich einen Makler, wie dick die Eingangstür sei. Mein bester Freund Evan hätte über mich gelacht und gesagt, dass kein Vermieter so etwas ernst nimmt, und er hatte irgendwie recht. Aber für mich war es wichtig. Als ich schließlich eine Wohnung fand, die mir gefiel, war der Stress unglaublich. Ich konkurrierte mit über 100 Personen um die Miete. Die Wohnung hatte riesige Fenster nach Westen, was spektakuläre Sonnenuntergänge und perfekte Bedingungen für meine Pflanzen bedeutete. Und die Dusche war fantastisch. Sie hatte einen eingebauten wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher und UV-Lichter, um Bakterienwachstum zu verhindern. Es war wirklich erstaunlich und glücklicherweise konnte ich sie mieten. Als ich einzog, schien alles glatt zu laufen, aber nur 8 Tage später, während ich auf der Couch saß und Fernsehen wollte, verwandelte sich alles in Chaos. Ein Klopfen im Flur machte mich nervös. Zuerst dachte ich nichts dabei, weil ich dachte, es könnte jemand draußen sein, aber nach einer Weile beschloss ich, zumindest nachzusehen. Ich ging den Flur entlang und stellte fest, dass das Geräusch aus meinem Badezimmer kam. Ich öffnete die Tür und da war es ein Leck, das aus dem Lüftungsschacht an der Decke kam. Es war kaum eine Woche vergangen und ich hatte schon ein Leck. Sicher, es war klein, aber wenn Sie jemals mit so etwas zu tun hatten, wissen Sie, dass jedes Wasserleck zu einer Katastrophe werden kann. Ich geriet in Panik, suchte nach Klempnern und fluchte auf die Vermieterin, weil sie mir nichts über Probleme mit den Rohren gesagt hatte. Der Regen, der fiel, machte es nicht besser. Sicher, das könnte etwas damit zu tun haben, aber ich wohnte im 3. Stock und es war unwahrscheinlich. Nach einer Weile wurde mir klar, dass es wahrscheinlich von oben kam. Vielleicht hatte jemand die Badewanne laufen lassen. Ich rannte nach oben und klopfte an die Tür der Wohnung direkt über meiner, aber niemand antwortete. Ich sah mich um sicherzugehen, dass mich niemand beobachtete, und kniete mich hin, um mein Ohr an das Schloss zu legen. Versuchen Sie mal, das jemandem ohne Kontext zu erklären. Ich erwartete das Geräusch von fließendem Wasser oder jemanden zu hören, der das Chaos in der Badewanne aufräumte, aber es herrschte absolute Stille. Ich hielt mich davon ab, die Tür einzutreten und ging zurück in meine Wohnung. Ich stellte einen Eimer unter das tropfende Leck und rief dann meine Vermieterin an, in der Hoffnung, dass sie einen Klempner auf Abruf hätte. Glücklicherweise organisierte sie einen, der mir helfen konnte. Das Leck war vorerst unter Kontrolle, aber wir mussten immer noch in die Wohnung über mir, um zu sehen, ob es wirklich von dort kam. Also ging ich immer wieder nach oben, um nachzusehen, ob jemand zu Hause war. Ich nahm an, dass die Leute einfach nicht zu Hause waren, weil sie nicht antworteten. Am Abend, kurz vor 20 Uhr, etwa 10 Minuten bevor der Klempner eintreffen sollte, versuchte ich es noch einmal. Diesmal war die Tür einen Spalt offen. Ich beschloss, höflich zu sein, klopfte ein paar Mal und rief »Hallo?« in der Hoffnung, dass jemand antworten würde. Doch wieder war nichts zu hören, außer dem Tropfen von Wasser aus der Wohnung. Nach mehreren unbeantworteten Klopfen entschied ich mich, die Tür zu öffnen. Ich fand einen völlig durchnässten Teppich vor. Als ich weiterging, wusste ich, dass ich zuerst das Badezimmer überprüfen würde. Dort war es. Der Boden war überflutet, das Waschbecken tropfte, aber die Wasserhähne waren aufgedreht, als hätte jemand vergessen, sie abzudrehen. Ein Knoten bildete sich in meinem Magen, als mir klar wurde, dass etwas nicht stimmte. Es war unmöglich, dass jemand in der Wohnung war, ohne dieses Chaos zu bemerken. Vorsichtig ging ich weiter, fühlte mich unwohl, weil ich so eindrang, doch die Stille war bedrückend. Als ich mich dem Schlafzimmer näherte, wuchs das Gefühl, dass etwas sehr falsch war. Und dann sah ich sie. Da lag sie, mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, die Augen halb geöffnet, und ihre Haut war gräulich. Ich hatte noch nie jemanden in einem solchen Zustand gesehen. Panik ergriff mich sofort. Ich musste ihren Puls nicht nehmen, um zu wissen, dass die Situation schlecht war. Ich versuchte, sie zu rufen und sie aufzuwecken, aber es war zu spät. Sie war tot. Mit klopfendem Herzen und Panik in der Brust rief ich den Notruf an. Es war wirklich traumatisch. Da stand ich, watete durch das Wasser auf dem Boden, versuchte endlos eine Leiche wieder zu beleben und flehte sie an, aufzuwachen. Doch schließlich setzte ich mich auf den Boden und akzeptierte das Unvermeidliche. Sie war tot und es gab nichts mehr, was ich tun konnte. Ich hatte noch nie so für einen Fremden geweint und ich schämte mich nicht, es zuzugeben. Ich blieb einfach dort sitzen, bis ich blaue Lichter draußen aufblitzen sah. Die Polizei traf ein, betrat die Wohnung und durchsuchte alles. Sie sagten mir, dass ich das Richtige getan hätte, und wir gingen in meine Wohnung hinunter, wo ich mich mit einer Tasse Tee hinsetzte und ihnen erzählte, was passiert war. Ich sprach darüber, wie die Tür scheinbar von selbst geöffnet war, was bedeutete, dass zwischen 19 Uhr 33 war und 19 Uhr 57 entweder das Mädchen oder ihr Mörder die Wohnung betreten hatte. Zwei Beamte tauschten Blicke aus, und während ich dachte, es sei ein Moment des Staunens, merkte ich schließlich, dass es eher wie Komplizenschaft wirkte. Zunächst behandelten sie mich wie einen unglücklichen Typen, der eine Verbrechensszene gefunden hatte, doch bald änderte sich der Ton. Einer der Polizisten, der sich als Veit vorstellte, lud mich ein, zur Wache zu kommen, um noch ein paar weitere Fragen zu klären. Er versicherte mir, dass ich nicht in Schwierigkeiten sei. Sie müssten nur einige neue Beweise überprüfen. Es schien wie ein lockeres Gespräch, also stimmte ich ohne groß nachzudenken zu und ging mit ihnen in einen Raum, in dem sonst niemand war. Zunächst waren sie super freundlich, gingen meine Aussagen durch und kritisierten mich dafür, dass ich versucht hatte, Wiederbelebungsmaßnahmen zu ergreifen. Doch plötzlich änderte sich die Stimmung, als einer der Detektive mich fragte, ob ich früher an diesem Abend in der Wohnung des Mädchens gewesen sei. Ich sagte ihnen, dass ich erst seit einer Woche dort wohnte und nicht der Typ war, der seinen Nachbarn Kuchen brachte oder so. Dann fragten sie mich, ob ich etwas über Elektrizität wisse, als hätte ich jemals in diesem Bereich gearbeitet. Ich sagte nein, und es war meine Zeit, sie zu fragen, warum sie eine so seltsame Frage stellten. In diesem Moment sagten sie direkt heraus, dass ich ihr Hauptverdächtiger sei. Der Beamte sagte es auf eine so verstörende Weise, dass ich mich unwohl fühlte. »Schau, Kumpel, wir sitzen ein bisschen in der Klemme und wir denken, du könntest uns helfen«, fingen sie an, als wären wir alte Freunde, und bedankten sich für die Details, die ich geteilt hatte. Das große Problem war, dass ich erwähnt hatte, dreimal zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr an die Tür geklopft zu haben, genau als der Todeszeitpunkt auf 19.45 Uhr geschätzt wurde. Sie fragten mich, warum ich nichts gehört hatte, als ich beim zweiten Mal klopfte, und irgendwo in meinem Hinterkopf verstand ich, dass all das sehr seltsam und verwirrend war. Obwohl sie mich nicht direkt beschuldigten, spürte ich, dass sie mich als Verdächtigen betrachteten. Leider war das leicht abzuleiten, da meine Fingerabdrücke überall waren, meine Kleidung Fasern enthielt und es keinen einzigen Zeugen gab, der sagen konnte, dass jemand anderes in der Wohnung des Mädchens gewesen war, nur ich. Es wurde offensichtlich, dass die Polizei mich im Visier hatte, obwohl ich nie verhaftet wurde. In den folgenden Wochen wurde meine Wohnung zweimal durchsucht und die Polizei war ständig im Gebäude präsent. Sie schienen besonders an den elektrischen Leitungen interessiert zu sein und brachten manchmal Elektriker mit. Da wurde mir klar, dass sie dachten, das Mädchen sei durch einen Stromunfall gestorben, vielleicht durch Strom, der durch das Wasser lief und sie elektrisierte. Aber wenn das stimmte, wäre ich nicht auch tot? Schließlich war ich ebenfalls im Wasser gestanden. Obwohl die Polizei mir nie viele Details zur Untersuchung gab, war ich mir ziemlich sicher, dass sie glaubten, ich hätte etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun. Verstehen Sie mich nicht falsch, als Hauptverdächtiger zu gelten, ist beängstigend. Aber gleichzeitig wurde ich nie verhaftet und nach einer Weile schien sich alles zu beruhigen. Natürlich wollte ich mehr darüber erfahren, was sie über den Tod meiner Nachbarin herausgefunden hatten. Aber nachdem ich praktisch des Mordes beschuldigt worden war, hatte ich keine Lust mehr, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Es war offensichtlich, dass ich mitten in einem Mordfall steckte und keine Ahnung hatte, was vor sich ging. Warum hatten sie die Tür offen gelassen? Glaubten sie wirklich, ich würde es nicht bemerken? Und die Überschwemmung, was war der Grund dafür? Nicht nur das Badezimmerbecken lief über, sondern auch die Küche. Das Thema mit der Elektrizität erschien mir in diesem Fall so kompliziert. Warum das alles? Wie hätte jemand die Fähigkeit gehabt, eine Wohnung zu fluten und dann Strom durchzuleiten, um jemanden zu elektrisieren? Das hätte Planung erfordert, und die Person hätte sich woanders aufhalten müssen, um nicht selbst getötet zu werden. Ich fragte mich immer wieder, wer wirklich die Tür geöffnet hatte. War das alles ein Plan, um ihr Leben zu nehmen und sicherzustellen, dass jemand sie fand? Zu viele Fragen. Ich verbrachte so viel Zeit damit, an die Decke zu starren, dass ich den Zweifel nicht loswerden konnte, der seit meinem Einzug in mir aufgestiegen war. Es ist eine schöne Wohnung, aber jetzt fühlt sie sich wie ein Grab an. Und die Mysterien um den Tod meiner Nachbarin rauben mir nachts den Schlaf. Ich würde gerne die Theorien anderer Leute hören, um herauszufinden, was passiert sein könnte. Vielleicht war es etwas völlig Banales, aber Tragisches. Aber manchmal fliegt meine Fantasie, und ich stelle mir vor, dass hinter allem etwas viel Düstereres steckt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass sie tatsächlich ihren Tod selbst geplant haben könnte. Es ist nur so ein Bauchgefühl, aber ich habe keine Ahnung, wie genau oder mit welcher Absicht. Ich bin seit etwa 15 Jahren Justizvollzugsbeamter und glaube, dass ich ganz gut weiß, was in der Anstalt vor sich geht. Das Gefängnis, in dem ich arbeite, ist nichts Besonderes. Eine typische Bezirksanstalt mit langweiligen beigefarbenen Wänden und dem Geruch von Desinfektionsmitteln, der an allem haftet. Es ist meistens ruhig, besonders auf der Nachtschicht, die ich arbeite. Viele hassen die Nachtschicht, aber ich mag sie. Ich genieße die ruhige Routine. Runden drehen, Zellen kontrollieren, auf die Monitore starren. Man kommt in einen Rhythmus, weiß genau, wo man jede Stunde sein wird und gewöhnt sich daran, immer wieder die gleichen Dinge zu sehen. Nichts ändert sich hier wirklich. Doch vor ein paar Monaten änderte sich etwas und ich habe immer noch keine Erklärung dafür. Es begann an einem Dienstagabend. Ich erinnere mich daran, weil wir an diesem Tag zusätzliche Runden machen, um sicherzustellen, dass niemand etwas tut, was er nicht sollte. Kurz nach 2 Uhr morgens saß ich im Kontrollraum, schaute auf die Monitore und erledigte Papierkram. Die meisten Insassen schliefen, ein paar starrten noch an die Decke. Nichts Ungewöhnliches. Dann sah ich auf einem der Bildschirme etwas Seltsames. Ein dunkler Schatten bewegte sich langsam zwischen den Zellen in Block C. Es war subtil, fast wie ein Lichtspiel, und zunächst dachte ich, es sei nur ein Fehler auf dem Bildschirm oder ein Schatten eines vorbeifahrenden Autos. Aber das Merkwürdige war, dass sich dieser Schatten nicht wie ein normaler Schatten bewegte. Er pendelte hin und her, fast wie wenn jemand auf und ab geht, und hielt gelegentlich an den Gitterstäben an, bevor er weitermachte. Ich beugte mich näher, beobachtete es noch ein paar Sekunden und versuchte zu verstehen, was ich sah. Es ergab keinen Sinn. Um diese Uhrzeit sollte niemand dort sein, also tat ich, was ich immer tue. Ich ging nachsehen. Ich schnappte mir meine Taschenlampe und ging zu Block C, meine Schritte hallten in den leeren Gängen wieder. Als ich dort ankam, war alles genau so, wie es sein sollte. Die Insassen schliefen, der Gang war leer und von dem Schatten, den ich auf dem Monitor gesehen hatte, war keine Spur. Ich machte eine schnelle Runde durch den Block, überprüfte jede Zelle, aber alles war normal. Zufrieden ging ich zurück zum Kontrollraum und schob das Ganze auf eine nächtliche Halluzination oder einen seltsamen Kamerafehler. Für die nächsten Nächte dachte ich nicht mehr viel darüber nach. Die Routine ging weiter und der Schatten tauchte nicht wieder auf. Doch etwa eine Woche später geschah es erneut. Dieses Mal war es gegen 3 Uhr morgens und ich beobachtete die Monitore wie üblich. Der Schatten erschien wieder auf demselben Bildschirm, glitt zwischen den Zellen hindurch, langsam genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich beobachtete ihn ein paar Sekunden lang und wartete, ob er wie das letzte Mal verschwinden würde. Doch das tat er nicht. Er bewegte sich weiter, hielt gelegentlich inne, fast so, als ob er in jede Zelle hineinsehen würde. Ich ging dieses Mal schneller zu Block C. Ein seltsames Gefühl von Dringlichkeit trieb mich an, das ich nicht erklären konnte. Doch als ich ankam, war alles still und ruhig. Kein Schatten, keine Bewegung. Aber etwas fühlte sich anders an. Die Luft war schwerer und es lag ein seltsamer Geruch in der Luft, fast wie altes Holz oder Staub. Ich überprüfte jede Zelle, leuchtete mit meiner Taschenlampe herum, sogar an die Decke, aber da war nichts. Nur Stille, das Summen der Lichter und das leise Schnarchen eines Insassen. Als ich zurück zum Kontrollraum ging, sagte ich mir, dass es nichts war. Vielleicht spielte mir die Nachtschicht einen Streich oder das lange Starren auf die Bildschirme täuschte meine Augen. Aber als ich mich wieder hinsetzte, gingen meine Augen sofort zurück auf den Monitor, als ob ich erwartete, es wieder zu sehen. Im Laufe der nächsten Woche wurden die Dinge seltsamer. Alle paar Nächte tauchte der Schatten wieder auf, immer in Block C, immer langsam zwischen den Zellen hindurchgehend, als ob er nach etwas suchte. Und jedes Mal, wenn ich nachsah, war der Gang leer. Niemand war zu sehen. Doch jedes Mal spürte ich diese schwere Luft, diesen seltsamen Geruch. Ich begann, einige der anderen Wachen zu fragen, ob ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen war. Aber sie zuckten nur mit den Schultern und sagten, ich sei wahrscheinlich müde oder gestresst. Ich drängte nicht weiter, weil ich nicht paranoid klingen wollte. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Dann, eines Nachts, begannen die Insassen zu reden. Ich machte meine Runden, als einer der Männer, ein großer, schlaksiger Typ mit rasiertem Kopf, mich an seiner Zelle aufhielt. Er lehnte sich gegen die Gitterstäbe, seine Augen weit aufgerissen, fast panisch. »Officer, haben Sie ihn gesehen?« flüsterte er. »Wen gesehen?« fragte ich überrascht. »Den Mann«, sagte er, und seine Augen wanderten den Gang entlang. »Er kommt nachts, steht einfach da, direkt am Bett und schaut zu. Insassen lieben es, Psychospielchen zu spielen, und ich hatte nicht vor, darauf hereinzufallen. Aber in den nächsten Tagen begannen immer mehr Insassen, das Gleiche zu erwähnen. Verschiedene Männer aus unterschiedlichen Zellen beschrieben alle dieselbe Gestalt. Einen schattenhaften Mann, der nachts neben ihren Betten stand und sie anstarrte, während sie schliefen. Einer der Männer, der seit fast einem Jahrzehnt eingesperrt war, schwor, er sei aufgewacht und habe den Schatten direkt vor seinem Gesicht gesehen, wie er sich über ihn beugte, mit dunklen, leeren Augen. Er wirkte verstört, als er das beschrieb. Seine Stimme zitterte. Und das war ein Mann, der alles gesehen hatte. Aber irgendetwas an diesem Schatten hatte ihn auf eine Weise verängstigt, die ich noch nie zuvor erlebt hatte. An diesem Punkt begann ich, mich selbst unwohl zu fühlen. Die Sichtungen wurden häufiger. Und jedes Mal, wenn ich den Schatten auf dem Monitor sah, kroch ein Gefühl des Unbehagens in mir hoch. Ich versuchte, es zu rationalisieren, mir einzureden, dass es nur ein Kamerafehler war, oder die Insassen versuchten, mir einen Streich zu spielen. Aber je öfter ich es sah, desto schwieriger wurde es, das Gefühl abzuschütteln, dass da etwas Reales war. Dann wurde es persönlich. Eines Nachts gegen 4 Uhr morgens, kurz vor Ende meiner Schicht, machte ich meine letzte Runde. Ich ging den Gang in Block C entlang, leuchtete mit meiner Taschenlampe in jede Zelle, um sicherzustellen, dass alle Insassen anwesend waren. Alles war normal, ruhig. Doch als ich das Ende des Gangs erreichte, spürte ich es. Die seltsame, schwere Luft und den schwachen, muffigen Geruch, den ich inzwischen mit dem Schatten verband. Ich drehte mich um, und da war es. Am anderen Ende des Gangs stand eine dunkle Gestalt, reglos, still, und beobachtete mich. Ich konnte kaum Details erkennen. Es war einfach nur eine dunkle Form. Aber ich wusste, dass es da war. Ich blinzelte, und plötzlich war es weg, wie wenn es einfach in den Schatten zurückgeglitten wäre. Ich beendete meine Runde schneller als je zuvor und ging direkt zurück in den Kontrollraum. Mein Herz raste, und ich versuchte, mich zu beruhigen. Doch als ich auf die Monitore schaute, war es wieder da. Der Schatten bewegte sich langsam den Gang entlang, hielt an jeder Zelle an, genau wie zuvor. Dieses Mal verschwand er jedoch nicht. Ich saß wie erstarrt da und beobachtete, wie die Gestalt näher kam, immer näher zum Kontrollraum. Schließlich stoppte sie direkt vor der Tür. Ich konnte kein Gesicht sehen, keine Details, nur eine Präsenz fühlen. Es stand direkt auf der anderen Seite der Tür, reglos, aber ich wusste, dass es mich beobachtete. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß und auf den Bildschirm starrte, unfähig, mich zu bewegen. Irgendwann verblasste es, löste sich in den Schatten auf und ließ mich allein in der stillen, leeren Kontrollzentrale zurück. Seitdem sehe ich es manchmal immer noch auf den Monitoren, wie es durch Block C streift, zwischen den Zellen hindurchgeht, als suche es nach etwas oder jemandem. Hin und wieder sprechen die Insassen darüber, erzählen von dem Schatten, der nachts neben ihren Betten steht und sie beim Schlafen beobachtet. Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, aber jedes Mal, wenn ich durch diesen Gang gehe oder in der Kontrollzentrale sitze, kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass es immer noch da ist. Und ein Teil von mir fragt sich, ob es eines Tages aufhören wird zu suchen und endlich findet, wonach es sucht. Mein Name ist James und ich bin Polizist. Aber gerade mache ich eine Pause, weil das, was ich vor ein paar Wochen erlebt habe, so erschreckend war, dass die Abteilung entschieden hat, mir etwas Zeit zur Erholung zu geben. Ehrlich gesagt kann ich immer noch nicht glauben, dass ich nicht gekündigt habe. Ich hatte schon immer Angst vor der Dunkelheit, aber es war keine normale Angst. Es war eine Phobie, die mich seit meiner Kindheit begleitet hat. Nyktophobie, so nennt man das. Ja, ich weiß, das klingt seltsam für einen Polizisten, aber ich wollte wirklich besser werden, meine Dämonen konfrontieren und anderen helfen. Niemand sollte mir sagen, dass ich meinen Job nicht machen konnte, und ich wollte nicht zulassen, dass meine dumme Phobie mich beherrschte. Mit der Zeit, Training und etwas Therapie gewann ich allmählich mehr Selbstvertrauen und wurde schließlich der Polizist, der ich immer sein wollte. Doch eines Tages brach alles zusammen. Mein Abzeichen, mein Training und all mein Mut. Und das Schlimmste war, dass es an dem am wenigsten erwarteten Ort geschah. Es war ein normaler Tag auf der Wache. Wir hatten gerade einen seltsamen Kerl festgenommen, der versucht hatte, ein Mädchen zu überfallen, als plötzlich ein Anruf von einem erschrockenen Opfer hereinkam. Das Mädchen sagte, wir sollten schnell kommen, weil ihr Freund ein Psychopath sei. Ein wirklich blutrünstiges Monster. Wir fuhren sofort zum angegebenen Ort, und als wir dort ankamen, waren sie da. Das Mädchen, sichtlich verängstigt, und der angebliche Täter. Der Mann war etwa 2 Meter groß, wirklich riesig, und sah uns mit einem leeren Ausdruck an. Auf den ersten Blick wirkte er nicht bedrohlich, aber nachdem wir gesehen hatten, wie nervös das Mädchen war, wussten wir, dass etwas Ernstes im Gange war. Das Mädchen war unverletzt, aber ihr Gesicht spiegelte eine Angst wider, die ich nie vergessen werde. Sie war wie gelähmt und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an, als hätte sie den Teufel selbst gesehen. Vorsorglich hielten wir den Mann fest und brachten ihn zur Wache. Ich muss ehrlich sein, das war der ruhigste Transport, den wir je hatten. Der Mann leistete keinen Widerstand, versuchte nicht zu fliehen oder sonst etwas. Er war so gehorsam wie ein Welpe, aber das gab meinem Partner und mir ein ungutes Gefühl. Wir wollten ihn einfach schnell loswerden. Als wir auf der Wache ankamen, war es meine Aufgabe, ihn in eine der Zellen zu bringen. Ich dachte, er würde dort etwa 24 Stunden bleiben, es sei denn, das Mädchen entschied, Anzeige zu erstatten. Aber ehrlich gesagt glaubte ich nicht, dass das passieren würde. Sie wollte einfach nur, dass er von ihr ferngehalten wurde. Doch während ich ihn zur Zelle führte, passierte eines der schlimmsten Dinge, die mir hätten passieren können. Es begann zu regnen und wegen eines Blitzeinschlags fiel im ganzen Gebäude der Strom aus. Das brachte mich völlig aus dem Gleichgewicht. Ich versuchte, meine Notfalltaschenlampe aus meiner Hosentasche zu holen, aber meine Hände zitterten und die Panik begann, mich zu überwältigen. Inmitten meines Schocks spürte ich plötzlich einen harten Schlag auf den Hinterkopf und fiel zu Boden. Ich versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen, aber das Einzige, was ich wahrnahm, war, dass der Mann verschwunden war. Ich hörte seine Schritte, wie er durch die Dunkelheit rannte, doch sie führten nicht in Richtung Büro. Ich dachte daran, hinauszulaufen, um meine Kollegen zu warnen, aber ich wollte kein Risiko eingehen, jemanden zu alarmieren. Der Grund, warum der Mann entkommen war, lag in meiner Ablenkung, und ein Polizist darf sich solche Fehler nicht leisten. Ich musste das alleine lösen, ohne dass jemand etwas davon mitbekam. In der Dunkelheit zog ich meine Waffe und folgte ihm in Richtung Büro. Aber an diesem Tag schien mir das Glück völlig abhanden gekommen zu sein. Die Büros waren zu dieser Zeit wegen Renovierungsarbeiten leer, und nun stand ich in einem dunklen Raum, kurz vor einem Panikanfall wegen meiner dummen Phobie, allein mit einem sehr seltsamen Mann. Einem Mann, der ein Mädchen so sehr erschreckt hatte, dass sie nicht einmal den Mut hatte, ihn anzuzeigen. Alles, was sie wollte, war, dass dieser Verrückte aus ihrem Leben verschwand. Ich durfte keine Angst haben. Ich war ein Polizist, der Mann, der darauf trainiert war, schwierige Situationen zu bewältigen. Und ich trug eine Waffe. Es war absolut nicht meine Aufgabe, vor ihm wegzulaufen. Außerdem war er immer noch gefesselt, also suchte ich weiter. Die Waffe im Anschlag. Während ich die Stimmen meiner Kollegen draußen hörte, die sich am Eingang versammelten oder versuchten herauszufinden, ob es irgendwo Licht gab. Allmählich fühlte ich die Einsamkeit um mich herum, denn es gab keinen Grund für jemanden in der Dunkelheit zu bleiben oder nach dem Entflohenen zu suchen. Plötzlich begann ich Schritte zu hören, die sich näherten. Sie waren langsam, aber was mich am meisten beunruhigte, war ihre Beständigkeit. Es klang definitiv nicht wie die Schritte eines Mannes, der versuchte zu fliehen oder sich zu verstecken. In diesem Moment machte es Klick in meinem Kopf. Ich verstand, dass dieser Mann nicht in den Raum gegangen war, um sich vor mir zu verstecken, sondern um mich zu fangen. Ich war die Beute hier und ich sollte Angst haben, nicht er. Plötzlich wurden die Schritte schneller. Der Mann kam direkt auf mich zu, aber in Zickzackbewegungen. Ich war so überwältigt, dass ich nicht herausfinden konnte, aus welcher Richtung er kam. Ich begann in alle Richtungen zu schauen, konnte aber nichts sehen. Dann hörte ich ein Warnsignal. Doch bevor ich reagieren konnte, rannte der Mann gewaltsam auf mich zu und packte mich mit seinen gefesselten Händen. Er umklammerte mich mit brutaler Kraft, als hätte mich eine riesige 2 Meter lange Python umwickelt. Ich konnte kaum glauben, welche enorme Kraft dieser Mann mit seinen Armen ausübte. Es machte mich völlig handlungsunfähig. Natürlich kämpfte ich, um mich aus seinem Griff zu befreien, aber es war zwecklos. Noch schlimmer war, dass inmitten des Kampfes meine Waffe zu Boden fiel. Mit einer schnellen Bewegung umfasste er meinen Hals von hinten und begann mich zu würgen. Ich versuchte, mich auf 1000 verschiedene Arten zu wehren, aber es war zwecklos. Er schien genau zu wissen, was er tat, als ob er in Martial Arts trainiert wäre, denn seine Technik war unerbittlich. Nach und nach spürte ich, wie ich meine Kraft verlor und das Bewusstsein zu verlieren begann. Doch dann, in einem absolut erschreckenden Ausbruch, schrie er mir mit ohrenbetäubender Lautstärke ins Ohr, was mich benommen zurückließ. In diesem Moment verlor ich all meine Kraft und fühlte, wie mein Bewusstsein schwand. Aber gerade in diesem Augenblick wurde die Tür aufgestoßen und eine Gruppe von Taschenlampen leuchtete auf den Mann. Doch er schien nicht aufgeben zu wollen. Sein Griff lockerte sich für einen kurzen Moment, was mir erlaubte, Luft zu holen. Meine Kollegen befahlen ihm, mich loszulassen, aber er weigerte sich. Sie waren kurz davor, auf ihn zu schießen, doch aus dem Nichts kam das Licht zurück. In diesem Moment blickte der Mann nach oben und es war, als hätte er sich verwandelt. Er nahm plötzlich eine ruhigere Haltung an und ließ mich einfach los, als wäre nichts gewesen. Ich fiel zu Boden, keuchend und weinend, während meine Kollegen ihn erneut festnahmen und ihn in eine Zelle brachten. Endlich war der Albtraum vorbei. Der Mann wurde wegen Angriffs auf einen Beamten verhaftet. Direkt nach dem Vorfall begann meine Zwangspause. Während ich zu Hause war und mich erholte, erfuhr ich, dass er häufig Besuch von einer Frau erhielt, die ihn mit ungewöhnlicher Begeisterung behandelte. Es stellte sich heraus, dass diese Frau die gleiche war, die ihn ursprünglich gemeldet hatte. Wir waren alle schockiert, als wir herausfanden, dass sie eigentlich keine Verbindung zu ihm hatte. Stattdessen erfuhren wir, dass sie ein Buch über seine Geschichte schrieb. Es gab viele Dinge, die ich nicht verstehen konnte, wie der Stromausfall oder warum der Mann so ruhig wurde, als er die Taschenlampen sah. Ein Teil von mir konnte jedoch nicht anders, als zu glauben, dass all das geplant war und dass diese Frau vielleicht nicht das Opfer war, für das wir sie alle gehalten hatten. Bis heute bleibt dieses Ereignis eines der unheimlichsten und verwirrendsten meiner Karriere. Es erinnert mich daran, dass es immer mehr hinter den Kulissen geben kann, als wir zu erkennen glauben, und dass Dunkelheit nicht nur ein Feind ist, sondern auch eine Kraft, die uns unsere tiefsten Ängste vor Augen führt. In meinem Beruf habe ich schon viel gesehen, von Routineeinbrüchen bis hin zu chaotischen häuslichen Streitigkeiten. Man entwickelt eine dicke Haut, lernt, sich nicht so leicht erschüttern zu lassen. Aber hin und wieder kommt ein Fall, der bleibt. Einer, der einen die Dinge hinterfragen lässt, die man bisher nur für Schauergeschichten hielt. Das ist einer dieser Fälle. Es war ein Mittwochabend, nichts Besonderes. Ich war dabei, meine Schicht zu beenden, als die Zentrale mich kontaktierte. Ein Mann, den ich hier Mark Davies nennen werde, um seine Privatsphäre zu schützen, hatte gemeldet, dass er Schritte aus seinem Dachboden gehört hatte. Er hatte bereits selbst nachgesehen, aber nichts gefunden und wollte, dass ein Beamter einen Blick darauf wirft. Normalerweise landen solche Anrufe nicht bei mir. Sie sind eher für die Streifenpolizei gedacht. Aber ich war in der Nähe und dachte, es wäre besser, das zu erledigen, als herumzusitzen und auf die Uhr zu schauen. Im schlimmsten Fall würde ich einen Waschbären verjagen oder Mark Davies beruhigen, dass er sich Dinge einbildete. Als ich ankam, war ich überrascht, wie normal alles aussah. Mark Davies begrüßte mich an der Tür. Ein gesunder Mann mittleren Alters, ordentlich gekleidet, mit einer ruhigen, aber leicht unruhigen Ausstrahlung. Er dankte mir für mein Kommen und erklärte, dass die Geräusche vor etwa einer Woche begonnen hatten. Er sei nicht der Typ, der voreilige Schlüsse zieht, sagte er. Aber es werde schwerer, sie zu ignorieren. Ich fragte, ob noch jemand mit ihm lebte, nur um die üblichen Verdächtigen auszuschließen. Teenager, die sich herumschleichen oder Besucher, die den Dachboden für ein gutes Versteck halten könnten. Aber er versicherte mir, dass er allein lebe und alle Fenster und Türen mehrfach überprüft habe. Sie waren immer verschlossen. Wir gingen durch das Haus zum Zugang zum Dachboden im Flur. Es war eine dieser herunterziehbaren Leitern, die beim Herunterlassen quietschen, und ich konnte die leichte Zögerlichkeit in seinen Bewegungen spüren, als er sie für mich herunterzog. Der Zugang knarrte, als er geöffnet wurde, und ein abgestandener, muffiger Geruch schlug mir entgegen, als ich mit meiner Taschenlampe hinaufkletterte. Die Luft auf dem Dachboden war dick, fast zu dick, und alles fühlte sich seltsam still an. Der Dachboden war groß, mit freiliegenden Balken und Dämmmaterial, das in Klumpen herausragte. Staub bedeckte jede Oberfläche, nur durchbrochen von den schwachen Spuren frischer Fußabdrücke. Ich folgte den Spuren mit meiner Taschenlampe, blinzelte, um den Pfad auszumachen. Sie führten in eine dunkle Ecke des Dachbodens, teilweise versteckt hinter einem Stapel alter Kartons. Dort sah ich es. Ein kleines Setup, eine Art provisorischer Altar, wenn man es so nennen konnte. Halb abgebrannte Kerzen umgaben eine umgedrehte Kiste, auf der das Wachs geschmolzen war. Jemand hatte eine seltsame Sammlung von Objekten arrangiert. Ein kleines Bündel, das wie Tierknochen aussah, einen verrosteten Schlüssel und ein Foto von Mark. Zunächst hatte ich das Foto nicht bemerkt, aber als der Lichtstrahl meiner Taschenlampe darauf fiel, sah ich es. Das Gesicht war brutal zerkratzt, als hätte jemand mit einem Messer oder einem scharfen Gegenstand darauf eingestochen, immer und immer wieder. Einen Moment lang stand ich einfach nur da und starrte. Das war nicht einfach ein Obdachloser, der nach einem Schlafplatz suchte. Das war etwas Dunkleres, etwas Gezieltes. Ich schaute mich um, plötzlich aufmerksam auf jedes Geräusch, jedes Knarren. Wer auch immer das aufgestellt hatte, war vor kurzem hier gewesen, und das Setup fühlte sich alles andere als wohlwollend an. Ich rief nach unten zu Mark und fragte, ob er jemals auf dem Dachboden gewesen sei oder eine Ahnung hätte, wie sein Foto dort oben gelandet sein könnte. Er schien wirklich verwirrt, sogar ein bisschen verängstigt, als ich ihm beschrieb, was ich sah. »Sind Sie sicher?«, fragte er mit angespannter Stimme. »Das kann nicht sein. Ich kenne niemanden, der so etwas tun würde.« Doch während ich alles einsammelte, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass ich etwas störte, das besser unberührt geblieben wäre. Nachdem ich die Gegenstände eingepackt hatte, überprüfte ich den Dachboden erneut, um sicherzugehen, dass es keine anderen Wege hineingab. Keine versteckten Eingänge oder losen Paneele. Alles war fest verschlossen. Wer auch immer hier gewesen war, hatte es irgendwie geschafft, durch das Hauptgebäude zu kommen, an verschlossenen Türen und Fenstern vorbei. Es ergab keinen Sinn. Als ich zurück nach unten ging, war Mark sichtlich erschüttert. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, indem ich ihm sagte, dass es wahrscheinlich nur ein dummer Streich war und dass ich alles entfernt hatte, aber er schien nicht überzeugt. Bevor ich ging, sagte ich ihm, er solle mich anrufen, wenn er noch etwas hören würde, egal wie unbedeutend es schien. Er nickte, aber ich konnte sehen, dass er sich bereits nervös umschaute, als ob er spüren könnte, dass etwas ihn beobachtete. Ein paar Tage vergingen und ich dachte nicht mehr viel über den Fall nach. Ich hatte den Bericht abgegeben, die Gegenstände protokolliert und war weitergezogen. Doch dann rief Mark wieder an, spät in der Nacht. Seine Stimme klang zittrig und leise. »Sie sind zurück«, flüsterte er. »Die Schritte, sie sind wieder da.« Diesmal schwor er jedoch, auch leises Flüstern gehört zu haben. Eine murmelnde Stimme, die kam und ging wie ein Echo. Wir überprüften den Dachboden erneut, aber alles war genau so, wie ich es verlassen hatte. Leer, verschlossen, keine neuen Fußabdrücke im Staub. Doch die Luft fühlte sich schwer an wie eine erstickende Stille, die einem die Haare zu Berge stehen ließ. Ich hatte noch nie etwas Vergleichbares erlebt und begann mich zu fragen, ob wir es mit mehr als nur einem Eindringling zu tun hatten. Ich sagte Mark, dass wir den Fall weiter beobachten würden, aber als ich ging, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas immer noch da war, verborgen in den Ecken, uns beobachtend. Ein paar Wochen später erhielt ich einen Anruf von der Wache. Mark war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man hatte ihn in seinem Bett gefunden, schwach und kaum in der Lage zu sprechen. Sein einst gesunder Körper war ausgemergelt und frail. Seine Ärzte konnten keine physische Ursache für seinen plötzlichen Verfall finden, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Etwas, das nichts mit einer Krankheit zu tun hatte. Als ich mich hinsetzte, um die Fallakten erneut zu durchsehen, spürte ich eine kriechende Unruhe. Ich musste immer wieder an den Altar denken, an das zerkratzte Foto von Marks Gesicht, an die ritualhafte Anordnung der Gegenstände. Es fühlte sich wie eine Warnung an, eine Botschaft, die nur für ihn bestimmt war. Je mehr ich darüber nachdachte, desto überzeugter wurde ich, dass derjenige, der diesen verdrehten Altar aufgebaut hatte, Mark auf eine Weise schaden wollte, die über das Physische hinausging. Nach Rücksprache mit meinen Vorgesetzten beschlossen wir, eine formelle Untersuchung einzuleiten. Wir konnten nicht ignorieren, dass jemand Mark möglicherweise gezielt ins Visier genommen hatte. Die Ermittlungen brachten jedoch keine konkreten Ergebnisse. Niemand wurde verhaftet, keine neuen Beweise tauchten auf. Aber das Gefühl des Unheils verließ mich nie. Das war 2017. Und selbst heute, wenn ich daran zurückdenke, frage ich mich, was wirklich in diesem Dachboden geschehen ist. Welche unsichtbare Macht hatte Marks Leben ergriffen? Der Fall bleibt offen, aber in meinem Kopf ist er einer von denen, die niemals ein klares Ende finden werden. Ich fuhr gerade von der Polizeistation nach Hause, froh, dass die Nacht endlich zu Ende ging. Ich war kaum ein paar Meilen von meinem Haus entfernt, als der 911-Notruf mich kontaktierte. Hallo? Sind Sie Officer Jake? Wir haben einen Bericht über ein Feuer in der 22 Close Street, in der Nähe des Alchemy-Restaurants. Die Feuerwehr ist bereits unterwegs. Auch das Restaurant war von den Flammen betroffen. Ich hielt schnell an, stieg aus meinem Streifenwagen und zog meine Waffe, bereit, sie bei Bedarf einzusetzen. Das Fahrzeug, ein großer Pickup-Truck, stand komplett in Flammen, was seltsam war, weil es keine Anzeichen für einen Unfall gab. Obwohl wir die Gegend noch nicht genug untersucht hatten, um sicher zu sein, sagte mir mein Instinkt, dass dies absichtlich geschehen war. In diesem Moment hörte ich eine Frau im Selbstbedienungsbereich schreien, also alarmierte ich sofort die Zentrale. Ich brauche Verstärkung in der 22 Close Street. Die Straße ist gesperrt, wir müssen jetzt hinein. Ich gehe rein, warnte ich den Operator. Nein, gehen Sie nicht rein, ich wiederhole, gehen Sie nicht rein. Verstärkung ist unterwegs. Warten Sie, sagte sie. Ich trennte die Verbindung, griff meine Waffe fester und konnte das Geräusch des Feuerwehrautos hören, das sich näherte. Doch von meinen Kollegen war nichts zu sehen. An diesem Punkt entschied ich mich, den Befehl zu ignorieren und drang langsam in das Restaurant ein. Obwohl ich ein schlechtes Gefühl hatte, musste ich vorbereitet sein, denn es gab eine 99-prozentige Chance, dass sich dort drinnen jemand Gefährliches aufhielt. Sobald ich drinnen war, sah ich die Feuerwehr, die begann, das Feuer zu bekämpfen, und der Adrenalinschub setzte ein. Das Restaurant lag im Dunkeln, aber das Licht des brennenden Trucks und die roten Sirenen des Feuerwehrautos erleuchteten den Ort schwach, aber auf eine erschreckende Weise. Es war dann, als ich in einer Ecke eine Frau sah, deren Gesicht puren Verzweiflung zeigte, als würde sie auf den Tod warten. Näher bei ihr sah ich ein älteres Ehepaar, das unter einen Tisch gekrochen war, um sich zu verstecken. Außerdem war da ein Mann, der in einem Stuhl saß, mit einem geschwollenen Auge und einer verletzten Kieferpartie. Offensichtlich war er geschlagen worden. Meine Augen durchsuchten den gesamten Raum und ich sah sonst niemanden. Die Frau in der Ecke sah mich an und zeigte mit zitternden Händen auf die Tür zum Badezimmer, ohne ein Wort zu sagen. Ich hob meine Waffe und rief, »Hier ist die Polizei. Kommen Sie raus, wo immer Sie sind.« Doch die Tür bewegte sich nicht und es kam kein Geräusch heraus. »Sie können nicht entkommen, wir haben den Ort umstellt. Kommen Sie sofort raus«, sagte ich mit lauter Stimme. »Sie sind schlimmer als meine Frau«, antwortete eine Stimme aus dem Badezimmer. In diesem Moment öffnete sich die Tür und ein riesiger Mann erschien. Er sah so furchterregend aus, dass mir für einen Moment die Haut schauderte. Der Mann machte ein paar Schritte nach vorne und sah mich an. »Nicht bewegen«, sagte ich. »Haben Sie Waffen?« »Natürlich nicht. Ich bin ein echter Mann und komme mit meinen bloßen Händen zurecht. Na los, Officer, legen Sie die Waffe weg und treten Sie gegen mich an wie ein Mann«, sagte er mit einem seltsamen Lächeln. »Nein, ich bin nicht hier, um mit Ihnen zu kämpfen, Freundchen. Verwechseln Sie nichts. Heben Sie die Hände und wenn Sie eine Waffe haben, rate ich Ihnen, sie sofort auf den Boden zu legen«, antwortete ich. »Ich brauche keine Waffe, um meine betrügerische Frau und ihren wertlosen Liebhaber in ihre Schranken zu weisen«, entgegnete er. »Bitte helfen Sie uns, Officer«, rief die Frau in der Ecke, die ich schnell als die Frau identifizierte, von der der Mann sprach. »Sie müssen klarer sein, Liebes. Wen meinen Sie mit uns helfen? Sie und mich oder Sie und ihn?«, sagte der Mann aus dem Badezimmer. Die Spannung lag in der Luft, doch dann trat der Mann voller Wut gegen einen nahegelegenen Tisch, zerbrach mehrere Teller und Gläser und verstärkte die Nervosität aller im Raum. »Ich bin nicht der Idiot, der betrogen wird und damit davonkommt. Sie sind hinter meinem Geld her und jetzt, wo ich pleite bin, haben Sie jemanden anderen gefunden. Netter Schachzug, aber Sie kommen mir nicht davon.« Die Frau stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch, während der Mann, der geschlagen worden war, völlig niedergeschlagen auf dem Stuhl saß. Hören Sie, Sie können so wütend sein, wie Sie wollen, aber Sie haben nicht das Recht, das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen und andere anzugreifen. Sie können sich von Ihrer Frau trennen, wenn sie sie betrogen hat. Aber warum haben Sie diesen Mann geschlagen? Fragte ich. Sie haben recht, Officer. Es war eine schlechte Entscheidung, diesen armen Bastard zu schlagen. Stattdessen hätte ich diesem Gauner eine Lektion erteilen sollen, sagte er und warf seiner Frau einen Blick voller Zorn zu. Es gibt keinen Grund, jetzt gewalttätig zu werden. Setzen Sie sich einfach hin, bis ich Ihnen sage, dass Sie aufstehen können, sagte ich fest, um die Situation zu beruhigen. Bis Ihre Verstärkung eintrifft, meinen Sie? Fragte er mit einem verschlagenen Blick. Plötzlich wurde mir alles klar. Der Mann hatte offensichtlich seine Frau und ihren Liebhaber in dieses Restaurant verfolgt und die Dinge waren außer Kontrolle geraten. Ich konnte mir vorstellen, dass der brennende Truck draußen dem bewusstlosen Mann gehörte, der auf dem Stuhl lag, und dass der kaputte Stuhl in der Nähe als Waffe benutzt worden war. All dieses Chaos, nur wegen einer Affäre. Bleiben Sie da, sagte ich ihm. Der Mann setzte sich auf einen Hocker in der Nähe der Bar und sagte, er würde ruhig bleiben. Dann fragte er mich, aber sagen Sie mir, Officer, was hätten Sie an meiner Stelle getan? Hätten Sie Ihre Frau nicht längst erschossen? Natürlich hätten Sie das, der wahre Leidtragende in all dem bin ich, nicht dieser Typ und auch nicht diese. Sie nannte ihn ein Monster, sagte, sie liebe ihn nicht und dass der andere Mann viel mehr ein Mann sei als er, nur ohne Gewalt. Diese Worte brachten den Mann fast zur Raserei. Zweimal versuchte er aufzustehen und auf sie loszugehen, doch ich hielt ihn mit meiner Waffe in Schach. Ich sagte der Frau, sie solle sich beruhigen und die Dinge nicht schlimmer machen, während der Mann weiter Beleidigungen schrie. Es wird alles gut, sagte ich zu ihr, doch sie brach auf dem Boden weinend zusammen. Ich hätte dich erledigen sollen, als ich die Chance hatte, sagte der Mann zu seiner Frau. In diesem Moment wurde mir klar, dass er wirklich keine Waffe hatte. Wenn er eine gehabt hätte, hätte er sie längst benutzt. Ich zog meine Handschellen heraus und näherte mich ihm, ohne ihn aus den Augen zu lassen, denn der Mann wirkte wie ein eingesperrtes, wildes Tier. Drehen Sie sich um. Legen Sie die Hände hinter den Rücken und machen Sie keine falschen Bewegungen, sonst wird es hässlich, warnte ich ihn. Ihre dummen Gesetze sind ein Witz. Sie bestrafen immer die Falschen, antwortete er frustriert, während ich ihn fesselte. Das Verrückteste an dieser ganzen Situation war, dass während des Chaos zwischen dem Ehepaar und dem unglücklichen Liebhaber immer noch etwa 4 oder 5 andere Menschen im Restaurant waren. Vermutlich hatten sie nicht die Gelegenheit gehabt, wegen des Feuers zu fliehen und versteckten sich unter den Tischen, darunter auch das ältere Ehepaar, das ich beim Betreten gesehen hatte. Glücklicherweise kam in diesem Moment die Verstärkung an. Die Menschen im Restaurant wurden gerettet. Und während der Rettungsaktion fanden wir auch die bewusstlose Kellnerin in der Küche. Vermutlich hatte der Mann sie niedergeschlagen, weil sie ihn aufhalten wollte. Es war erschreckend zu sehen, wie er alle im Raum terrorisiert hatte, obwohl er keine Waffe hatte. Die Menschen waren vor Angst wie gelähmt. Als wir den Mann schließlich zum Streifenwagen führten, stand seine Frau zitternd da und er hielt vor ihr an. Er warf ihr einen so intensiven Blick zu, dass es mir eiskalt den Rücken hinunterlief. Du weißt, ich komme auf Bewährung raus, weil ich niemanden umgebracht habe. Und wenn ich rauskomme, werde ich dich finden, egal wo du dich versteckst. Ich werde dich finden und ich werde dich dafür bezahlen lassen. Ich befahl sofort den anderen Beamten, den Mann von ihr wegzubringen, warnte ihn jedoch, dass seine Drohung gegen seine Frau in seinem Polizeibericht vermerkt werden würde. Während er abgeführt wurde, schrie er wie ein Verrückter, »Merkt euch meinen Namen!« Ich werde dich finden und ich verspreche dir, dass mich niemand davon abhalten kann, wenn der Tag kommt. Untreue ist keineswegs gerechtfertigt, aber nur Gott weiß, was diese Frau an der Seite eines so gewalttätigen Mannes hätte erleiden müssen. Am Ende musste der Mann eine beträchtliche Zeit im Gefängnis verbringen, wegen schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Gewalt gegen Frauen und Störung der öffentlichen Ordnung. In meinen 20 Jahren im Dienst habe ich schon so einige ungewöhnliche Anrufe erhalten. Der Bitte schauen Sie nach einem älteren Bewohner-Anruf ist normalerweise Routine. Meistens handelt es sich um etwas Kleines, wie einen Nachbarn, der sich Sorgen macht, weil er seinen Freund nicht gesehen hat oder ein Familienmitglied, das denkt, dass Oma schlecht hört. Aber dieser Anruf war anders. Und ich spürte es in dem Moment, als ich den Hörer abnahm. Es war spät, irgendwo um Mitternacht, und die Stimme der Disponentin war leise, fast flüsternd, als sie mir die Nachricht übermittelte. Eine ältere Frau hatte angerufen und darum gebeten, dass jemand vorbeikommt, weil er zurück ist. Sie wollte nicht sagen, wer er war, bestand jedoch darauf, dass er sie nachts besucht und neben ihrem Bett gestanden hatte. Es war etwas Merkwürdiges an ihrer Art zu sprechen, fast so, als hätte sie Angst, zu viel zu sagen. Die Disponentin sagte mir, dass die Frau verängstigt klang und wollte, dass irgendein Beamter, egal wer, vorbeikommt. Als ich dort ankam, nahm ich mir einen Moment Zeit, um das Haus zu betrachten. Es war klein, gepflegt, eines dieser gemütlichen kleinen Häuser mit einem Garten vorne und Spitzenvorhängen an den Fenstern. Die Dame öffnete die Tür. Sie sah zerbrechlich aus, winzig in ihrem Nachthemd, mit silbernem Haar, das ordentlich zu einem Dutt gebunden war. Aber ihre Augen waren weit aufgerissen, huschten hin und her, als würde sie nach jemandem hinter meiner Schulter suchen. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte sie. »Ich wusste nicht, wen ich sonst rufen sollte. Er ist wieder da.« Ich versuchte, meinen Gesichtsausdruck neutral und meinen Ton ruhig zu halten. »Wer ist wieder da, gnädige Frau? Können Sie mir mehr darüber erzählen?« Sie schaute sich um und bedeutete mir dann, hereinzukommen. Ich folgte ihr ins Wohnzimmer. Sie setzte sich langsam, ihre Hände zitterten, als sie sie auf ihren Schoß legte. »Es ist mein Mann«, sagte sie schließlich mit zitternder Stimme. »Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich weiß, es klingt lächerlich, aber er hat mich die ganze letzte Woche jede Nacht besucht. Er steht neben dem Bett, sieht mich nur an. Sagt kein Wort, steht einfach nur da und beobachtet mich. Manchmal, wenn wir jemanden sehr vermissen, spüren wir vielleicht seine Anwesenheit oder stellen uns vor, dass er da ist.« Sie schüttelte den Kopf und unterbrach mich. »Nein, das ist nicht meine Fantasie, Officer. Ich weiß, was ich sehe.« Ihre Stimme wurde etwas stärker, fast trotzig. »Er war hier, genau dort am Bettrand. Ich konnte ihn fühlen. Aber die Art, wie er mich ansah, es war nicht wie er, nicht wie der Mann, den ich kannte. Ich versuchte, ihr ein aufmunterndes Lächeln zu schenken, aber es fühlte sich gezwungen und unüberzeugend an. Als ich ging, stand sie an der Tür und beobachtete mich, bis ich die Straße erreicht hatte. Ich konnte sehen, dass sie sich nicht beruhigt fühlte, und ich konnte es ihr nicht verübeln. Etwas in ihrem Blick, eine seltsame Mischung aus Resignation und Angst, hinterließ ein beklemmendes Gefühl in meiner Brust, als ich wegfuhr. Am nächsten Tag konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Also beschloss ich, obwohl ich nicht eingeteilt war, nochmal bei ihrem Haus vorbeizuschauen, nur um sicher zu gehen. Als ich ankam, sah ich jedoch schon zwei andere Polizisten dort. Der Blick, den sie mir zuwarfen, als ich mich näherte, bestätigte, was ich befürchtet hatte. Die Frau war tot. Sie hatten sie in ihrem Bett gefunden, reglos daliegend, mit einem Zettel, der sorgfältig auf dem Nachttisch platziert war. Die Notiz war kurz, nur ein paar Worte in zitternder Handschrift. »Er ist jetzt hier für mich.« Ich betrat das Schlafzimmer und mein Magen drehte sich, als ich die Szene auf mich wirken ließ. Sie lag da, die Augen weit geöffnet, ihr Gesicht eingefroren in einem Ausdruck, den ich nicht deuten konnte. War es Angst? Resignation. Es war etwas daran, das sich unnatürlich anfühlte. Etwas, das nicht passte. Ich verbrachte lange Zeit damit, auf diesen Zettel zu starren. Auf diese fünf Worte, die mich wie eine Warnung anblickten. Je länger ich sie ansah, desto unruhiger fühlte ich mich. Sie hatte geglaubt, dass ihr Mann zurückkam, um sie zu holen. Und auf seltsame, unerklärliche Weise fühlte es sich an, als hätte sie recht gehabt. In den nächsten Tagen konnte ich nicht aufhören, an sie zu denken. Ich ging meiner Schicht nach und versuchte, mich zu konzentrieren, doch ihr Gesicht und dieser Zettel kamen immer wieder in meinen Kopf. Ein anhaltendes Gefühl von Beklommenheit ließ mich nicht los, wie wenn man weiß, dass man etwas Entscheidendes übersehen hat. Eine Woche nach dem Tod der Frau konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas ungeklärt war. Ihre Überzeugung, dass ihr Mann jede Nacht an ihrem Bett gestanden hatte, belastete mich aus Gründen, die ich nicht recht erklären konnte. Also fand ich mich erneut auf dem Weg zu ihrem Haus, als ob ich es ein letztes Mal sehen müsste, um den Fall abzuschließen. Das Haus war still, als ich eintrat. Diese schwere, unheimliche Stille, die sich anfühlt, als würde sie den Atem anhalten. Alles sah so aus, wie sie es hinterlassen hatte. Ihr Strickzeug lag über dem Sessel, ihre Lesebrille ruhte auf einem Stapel alter Taschenbücher und der schwache Duft ihres Parfüms hing noch in der Luft. Als ich ihr Schlafzimmer erreichte, zögerte ich an der Tür. Es fühlte sich fast an, als würde ich in etwas eindringen. Doch ich atmete tief durch, sammelte mich und trat ein. Nichts war aus der Reihe. Das Bett war ordentlich gemacht. Ihre Hausschuhe standen noch an der Bettkante. Aber während ich dastand, fühlte sich etwas falsch an. Die Luft war kälter als im Rest des Hauses und eine seltsame Schwere schien sich um mich zu legen, als ob mich etwas beobachtete. Ich konnte die Präsenz spüren, etwas, das ich nicht sehen konnte, aber wusste, dass es da war. Ich durchsuchte den Raum, versuchte mir einzureden, dass alles nur in meinem Kopf war, aber das Gefühl verschwand nicht. Es war, als würde jemand direkt außerhalb meines Sichtfeldes stehen und mich beobachten. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Jeder Instinkt sagte mir, ich solle gehen. Ich machte einen Schritt zurück, die Augen auf den leeren Raum neben dem Bett gerichtet. Genau die Stelle, an der die Frau behauptet hatte, ihr Mann würde stehen. Ohne weiter nachzudenken, drehte ich mich um und ging, schloss die Schlafzimmertür hinter mir, als könnte das irgendetwas darin einsperren. Als ich draußen war, atmete ich tief durch und das beklemmende Gefühl ließ sofort nach. Doch der Gedanke ließ mich nicht los. Vielleicht hatte die Frau recht gehabt. Ihr Mann, oder das, was von ihm übrig war, hatte sie bis zum Ende nicht in Ruhe gelassen. Seitdem bin ich nicht mehr zurückgegangen. Manche Orte und manche Präsenz sind besser, wenn man sie in Ruhe lässt. Ich hätte nie erwartet, auf einer Patrouille in einem Friedhof eingesetzt zu werden. Und ich kann nicht sagen, dass ich begeistert darüber war. Friedhöfe sorgen nicht gerade für eine angenehme Umgebung, vor allem nicht mitten in der Nacht. Aber es gab Berichte über Vandalismus. Leute, die sich nach den Öffnungszeiten herumtrieben, und da die Abteilung unterbesetzt war, bekam ich den Auftrag. Ich sagte mir, dass es nur eine ruhige Schicht sein würde. Die Anlage überprüfen, ein paar Jugendliche verscheuchen, falls sie auftauchen, und wieder raus. Ich kam gegen Mitternacht an, in der Hoffnung, schnell durchzugehen, meinen Bericht zu schreiben und dann zurück zur Wache zu fahren. Als ich nahe am Eingang parkte, war der Nebel so dicht, dass ich kaum die Grabsteine in der Ferne erkennen konnte. Die Luft war kalt und feucht. Es ist schwer zu erklären, aber es gab etwas an diesem Ort, das sich sofort anders anfühlte, als ich aus dem Auto stieg. Das alte Eisengittertor am Eingang knarrte hinter mir, als ich hindurchging, und der Klang hallte in der Stille wieder. Der Lichtstrahl meiner Taschenlampe durchschnitt den Nebel und beleuchtete die Reihen der Grabsteine. Ich wollte es mir nicht eingestehen, aber ich war unruhig, fast ein wenig angespannt. Immer wieder schaute ich über meine Schulter in Erwartung, etwas hinter mir zu sehen. Doch da war nichts, nur ich und die endlosen Reihen von Grabsteinen. Ich begann meine Patrouille, ging zwischen den Gräbern hindurch und suchte nach Bewegungen. Der Nebel war so dicht, dass ich nur wenige Meter weit sehen konnte. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, mich daran zu erinnern, dass es nur eine weitere Schicht war, nur ein Ort wie jeder andere. Aber das Gefühl, beobachtet zu werden, kroch mir immer wieder den Rücken hinauf. Es war, als wäre da etwas versteckt im Nebel, das jede meiner Bewegungen verfolgte. Nach einer Weile entspannte ich mich etwas und redete mir ein, dass das unheimliche Gefühl nur ein Streich meines Verstandes war. Doch dann sah ich etwas. Ich ging gerade eine Reihe von Grabsteinen entlang, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Zuerst dachte ich, es sei nur der Nebel oder vielleicht ein streunendes Tier. Doch dann sah ich es wieder. Eine Gestalt, die sich langsam durch den Nebel bewegte, kaum sichtbar, aber eindeutig menschlich geformt. »Hey«, rief ich, »dieses Gebiet ist nach Einbruch der Dunkelheit gesperrt. Kommen Sie heraus.« Die Gestalt reagierte nicht. Sie bewegte sich einfach weiter, glitt zwischen den Grabsteinen hindurch, als hätte sie mich nicht gehört. Ich ging ein paar Schritte näher, richtete meine Taschenlampe auf sie, aber der dichte Nebel machte es schwer, etwas zu erkennen. Ich konnte gerade noch die Umrisse ausmachen, eine dünne Gestalt, die sich langsam bewegte, fast schwebend, und dann hinter einem größeren Grabstein verschwand. Ich zögerte. Ein Teil von mir wollte umkehren, zurück zum Auto gehen und die Gestalt sich selbst überlassen. Doch ich hatte einen Auftrag, und ich konnte nicht zulassen, dass ein Eindringling dachte, er könne hier herumlaufen, wo es verboten war. Also beschleunigte ich meine Schritte und folgte der Gestalt. Meine Schritte knirschten auf dem Kiesweg, während ich ging. Als ich um den Grabstein bog, wo ich sie zuletzt gesehen hatte, erwartete ich, jemanden zu finden. Vielleicht einen Jugendlichen, dem ich eine strenge Ermahnung geben konnte, bevor ich ihn wegschickte. Aber da war niemand. Nur Reihen von Gräbern, die sich im Nebel verloren, still und leer. Ich drehte mich um, suchte mit der Taschenlampe nach irgendeiner Bewegung, doch nichts war zu sehen. Es gab keine Möglichkeit, dass die Gestalt so schnell verschwunden sein konnte. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Ich suchte weiter in der Hoffnung, noch einen Blick auf sie zu erhaschen, aber der Nebel wurde immer dichter und der Lichtstrahl meiner Taschenlampe drang kaum noch durch. Der Friedhof war totenstill, abgesehen von meinem eigenen Atem und dem leisen Rascheln von Blättern in der Ferne. Ich sagte mir, ich müsse weitermachen, dass es wahrscheinlich nur ein Lichtspiel war oder ein Streich meines Verstandes. Aber jeder Nerv in meinem Körper schrie mich an, zu gehen, den Ort zu verlassen, bevor etwas Schlimmeres geschah. Ich setzte meine Patrouille fort, halb aus Pflichtgefühl, halb aus Sturheit. Doch je weiter ich ging, desto stärker wurde das Gefühl des Unbehagens, wie ein Gewicht, das sich auf mich legte. Jeder Schatten schien sich nach mir auszustrecken, jede Bewegung aus dem Augenwinkel fühlte sich zu nah, zu real an. Ich könnte schwören, dass ich leise Schritte hörte, die hinter mir widerhallten, als ob jemand direkt hinter mir herging. Mehr als einmal drehte ich mich um, jedes Mal in der Erwartung, jemanden dort stehen zu sehen, der mich beobachtete. Doch da war nichts, nur der dichte, erstickende Nebel. Ich ging weiter, schwenkte meine Taschenlampe hin und her. Der Lichtstrahl erfasste alte, zerfallene Grabsteine und verdrehte Baumäste, aber nichts bewegte sich. Dann sah ich es wieder. Dieses Mal war die Gestalt viel näher, vielleicht 20 Fuß entfernt. Jetzt konnte ich mehr Details erkennen. Eine dunkle, schattenhafte Silhouette, groß und dünn, ohne erkennbare Gesichtszüge. Es stand einfach da, mir zugewandt, regungslos. »Hey«, rief ich erneut. Meine Stimme klang seltsam in der Stille. »Dieses Gebiet ist gesperrt.« Keine Reaktion. Die Gestalt bewegte sich nicht, reagierte nicht. Sie stand einfach da und beobachtete mich, obwohl ich keine Augen, kein Gesicht erkennen konnte. Ich ging ein paar Schritte näher, spürte eine Kälte, die nichts mit der Nachtluft zu tun hatte. Dann, ohne ein Geräusch, glitt die Gestalt hinter einen anderen Grabstein und verschwand im Nebel. Ich hatte genug. Mein Bauchgefühl schrie mich an zu gehen, zum Auto zurückzukehren und wegzufahren. Aber ein Teil von mir wollte immer noch wissen, mit wem oder womit ich es zu tun hatte. Ich ging dorthin, wo die Gestalt gestanden hatte, leuchtete mit meiner Taschenlampe über die Gräber, suchte nach irgendeinem Hinweis auf Bewegung, aber wieder war nichts da. Ich blieb einen langen Moment stehen, lauschte der Stille und spürte, wie die Kälte in meine Haut kroch. Ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden, von etwas, das sich im Nebel versteckte, außerhalb meines Sichtfelds. Es fühlte sich an, als hätte ich etwas gestört, das ich nicht verstehen konnte. Endlich drehte ich mich um, meine Schritte wurden schneller, während ich zurück zum Eingang ging. Doch gerade als ich das Tor erreichte, hörte ich ein leises Flüstern, so leise, dass ich es fast überhörte. Es kam irgendwo aus der Tiefe des Friedhofs. »Geh«, sagte die Stimme. Ich drehte mich nicht um. Ich stieß das Tor auf, spürte eine überwältigende Erleichterung, als ich den Asphalt erreichte, und ging direkt zu meinem Auto. Ich startete den Motor und sah erst zurück, als ich eine Meile entfernt war. Meine Hände zitterten, während ich das Lenkrad hielt und mein Kopf drehte sich bei dem, was ich gesehen hatte oder glaubte gesehen zu haben. Am nächsten Tag sagte ich meinem Vorgesetzten, dass ich keine weitere Friedhofspatrouille machen wollte. Zum Glück stellte er keine Fragen. Ich weiß nicht, ob er mir überhaupt geglaubt hätte. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich mir selbst glaube. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Da war etwas in dieser Nacht. Etwas, das ich nicht verstehen will. Manche Orte sind besser, wenn man sie in Ruhe lässt. Und dieser Friedhof, ich hoffe, ich muss niemals zurück. Ich bin ein Mann, der schon viele gruselige Geschichten gehört hat. Und als Staatspolizist mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bin ich in intensivere und seltsamere Situationen geraten, als man sich vorstellen kann. In meinem Beruf gibt es immer etwas zu erzählen und glauben Sie mir, es gibt Momente, die jeder Horrorfilm würdig wären. Das geschah vor mehr als einem Jahrzehnt, als ich noch am Anfang meiner Karriere stand. Es war Nacht und ich war auf einer Patrouille auf einer Autobahn unterwegs, um 3 Uhr morgens, einer Zeit, in der Ort viel unheimlicher und gefährlicher wird. Normalerweise versuche ich, meinen Streifenwagen ein wenig hinter Büschen zu verstecken, damit die vorbeifahrenden Autos mich nicht sehen. Aber in dieser Nacht war ich ehrlich gesagt nicht so besorgt darum. Der Ort war eine Tankstelle, die geschlossen war. Nicht wegen der späten Stunde, sondern wegen eines technischen Problems, das sie seit Wochen außer Betrieb gesetzt hatte. Als ich mein Auto parkte, bemerkte ich, dass zwei Fahrzeuge auf dem Parkplatz standen, nebeneinander. Zuerst fand ich das nicht ungewöhnlich, aber in der Nacht können die Dinge jederzeit seltsam werden. Obwohl nichts Offensichtliches zu sehen war, blieb ich aufmerksam. Ich parkte so, dass ich sowohl die Straße als auch die beiden Autos im Blick hatte. Dann bemerkte ich, dass sich in beiden Fahrzeugen keine Bewegung zeigte, als ob absolut niemand darin war. Das ließ meine Alarmglocken läuten. Ich dachte, Moment mal, das ergibt keinen Sinn. Die Tankstelle ist leer und es arbeitet hier niemand. Aber Überraschung, da war niemand drin, genau wie ich vermutet hatte. Warum auch immer, ich fühlte mich sofort unwohl und beschloss, genauer nachzusehen. Während Autos auf der Autobahn vorbeirasten, näherte ich mich dem Glas der geschlossenen Tankstelle und rief, um zu sehen, ob jemand antwortete, aber nichts. An diesem Punkt drehte ich mich um und richtete meinen Blick wieder auf die Autos auf dem Parkplatz. Ich war ein wenig verwirrt. Wem gehörten diese Fahrzeuge und warum waren sie dort abgestellt? Ich begann zu überlegen, ob die Besitzer vielleicht irgendwo im Wald waren, als plötzlich jemand um das Gebäude herumgerannt kam und um Hilfe rief. Ich sah ihn in meine Richtung laufen und erkannte, dass es ein junger Mann war, etwa Anfang 20, ungefähr in meinem Alter zu der Zeit. Er erzählte mir, dass ihm das Auto auf der linken Seite gehörte und dass es nicht anspringen wollte. Er suchte nach Hilfe, konnte aber niemanden im Gebäude finden. Dann fragte er mich, ob ich ihm helfen könnte, worauf ich höflich antwortete, dass ich kein Mechaniker sei und er wahrscheinlich einen Abschleppdienst rufen müsse. Doch der Mann bettelte weiter und bat mich, zumindest einen kurzen Blick unter die Motorhaube zu werfen. Schließlich stimmte ich zu. Er ging zur Fahrerseite, öffnete die Motorhaube und ich schaute hinein. Die Wahrheit ist, ich hatte keine Ahnung, wonach ich suchen sollte, da ich nie ein Autoexperte war. Ich fragte ihn, ob die Batterie leer sei, aber er sah mich an und sagte, er glaube nicht. Etwas an seinem Verhalten passte nicht. Sein Blick war merkwürdig, als ob er abgelenkt sei und nach etwas suche. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, und ich wurde wachsam. Ich richtete all meine Aufmerksamkeit auf ihn. Dann bemerkte ich, dass der Mann sich nervös umsah, fast panisch. Ich fragte ihn, ob er sicher sei, dass sein Auto vor seiner Ankunft keine Probleme hatte. Er antwortete nur, ich glaube nicht, während er weiter um sich blickte. In diesem Moment schaute ich auf das Auto, das neben seinem geparkt war, und fragte ihn, wem dieses Fahrzeug gehöre. Keine Ahnung, sagte er. Ich habe hier nur angehalten, um ein Badezimmer zu suchen. Dann bemerkte ich etwas anderes. Der Mann schaute plötzlich weg und ich erkannte, dass er auf jemanden oder etwas hinter mir blickte. Ich drehte mich um zu sehen, was los war, und genau in diesem Moment tauchte ein anderer Mann auf. Er kam auf mich zu und hatte ein Messer in der Hand. Mein Instinkt setzte sofort ein. Ich zog meine Waffe und richtete sie auf ihn. Der Mann war erschrocken, ließ das Messer fallen und hob die Hände. Das war eine Erleichterung, aber ich wusste, dass ich schnell handeln musste. Ich rief Verstärkung, während ich die beiden Männer mit meiner Waffe in Schach hielt. Zuerst legte ich dem Mann mit dem Messer Handschellen an und setzte ihn auf den Rücksitz meines Streifenwagens. Dann holte ich ein weiteres Paar Handschellen aus dem Handschuhfach und fesselte den anderen Mann ebenfalls. Ich machte ihnen klar, dass sie keine Chance hätten zu entkommen. Als die Verstärkung eintraf, beschloss ich, hinter die Tankstelle zu gehen, wo der erste Mann ursprünglich aufgetaucht war. Was ich dort fand, war eines der schrecklichsten Bilder, die ich in meiner gesamten Karriere je gesehen habe. Zwei frische Leichen, eingewickelt in Müllsäcke. Das Schlimmste war, dass die Leichen in Stücke geschnitten worden waren, damit sie in die verdammten Säcke passten. Neben ihnen lag eine Schaufel auf dem Boden, direkt am Rand des Waldes. Es war offensichtlich, dass die Männer planten, die Leichen irgendwo im Wald zu vergraben. Man konnte sehen, dass sie es eilig hatten. Diese beiden Typen waren wahrscheinlich die dümmsten Kriminellen, die ich je getroffen hatte. Mitten im Staat wollten sie zwei Leichen hinter einer Tankstelle an einer Autobahn begraben. Nach diesem Vorfall beendete ich meine Schicht und fuhr nach Hause, mit dem Kopf voller dunkler Gedanken. Ich wusste, dass ich in dieser Nacht leicht in eine tödliche Situation hätte geraten können. Angst und Adrenalin nahmen mich völlig ein und ich konnte mehrere Tage lang kein Auge zutun. Diese Erfahrung ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und erinnert mich daran, dass man in meinem Beruf nie weiß, was die nächste Wendung bringen wird.